treffen sollen.
Mach dich bereit. Das kann heute Abend der Wendepunkt sein in deinem Leben. Der Wendepunkt von langweiliger Normalität, was du so normal nennst, hinein in die Abenteuer Gottes, hinein in ein Leben, was wirklich aus der Fülle ist und was wirklich dich so befriedigt und so sättigt und so erfüllt, dass du mit niemandem anderen tauschen möchtest. Heute Abend ist ja schon angekündigt, soll es gehen um die Berufung, um das Leben in unserer Berufung oder wie wir hineinkommen in unsere Berufung. Ich könnte das auch nennen als anderen Titel, verpasse nicht deine Berufung. Verpasse nicht deine Berufung. Es ist eine traurige Tatsache, dass sehr, sehr viele Gläubige, wiewohl sie sich bekehrt haben und den Herrn lieb haben, aber doch während des Laufs ihres ganzen Lebens niemals wirklich in ihre Berufung kommen. Ich schätze, das kann man nicht belegen, aber das ist so meine Schätzung, wenn ich so durch die verschiedenen Gemeinden reise, dass weit über 80% der Christen niemals hineinkommen in ihre Berufung. Sie sind gerettet, sie sind Kinder Gottes, keine Verdammnis. Aber wie schade, dass so viel Segen verloren geht, dass so viele günstige Gelegenheiten, die Gott anbietet, nicht genutzt werden und wir einfach so auf unsere Art und Weise dahin leben, weil wir es doch verpasst haben, da hineinzudrängen mit Glauben und mit Beharrlichkeit und mit Fleiß in das, was Gott für uns hat. Gott hat einen herrlichen, wunderbaren Plan für dein Leben und er möchte, dass du dort hineinkommst. Lass uns beginnen mit einer Schriftstelle und bitte betet für ein Zeitwunder heute Abend, dass es irgendwie die ganzen Dinge irgendwie hineinkommen in diese kurze Zeit. Normalerweise ist das ein Seminar von mehreren Stunden und ich bringe jetzt nur die Überschriften und den Rest könnt ihr dann selber dann ausfüllen. Ich möchte beginnen mit einer Schriftstelle in Jeremia. Kapitel 31. Da haben wir schon ein großes Problem, das ist nicht Jeremia 31. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Kann jemand das hier? Ich kann sagen, was da steht. Danke. Danke für die Hilfe. Ich kann sagen, was da steht. Gott sagt zu Jeremia, ich habe dich berufen, ehe du überhaupt geboren wurdest. Ich habe dich gerufen mit meinem Ruf. Ich habe dich berufen, bevor du überhaupt geboren wurdest. Und in diesem Falle, Gott hat ihn zu einem Propheten gerufen. Nun, du bist nicht Jeremia, du bist wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich auch nicht zu einem Propheten berufen. Aber ich will hier zeigen, dass bevor du überhaupt geboren wurdest, Gott schon einen wunderbaren, perfekten Plan für dich sich ausgedacht hat. Gott hat nicht nur dich gerufen, ihn kennenzulernen und mit ihm zu leben und die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, sondern auch für diese kurze Zeit hier auf der Erde hat er einen wunderbaren, fantastischen Plan für dich, den er sich ausgedacht hat. Und weil niemand dich so sehr lieb hat wie Gott, du sagst, ich habe mich auch lieb. Ja, bei weitem nicht so, wie Gott dich lieb hat. Niemand hat dich mehr lieb. Niemand kennt dich mehr als Gott selbst. Und er hat aus seiner Güte heraus den perfekten Plan geschaffen für dich und für dein Leben. Es gibt keinen besseren Plan. Und nirgendwo gibt es mehr Glück, mehr Geborgenheit, Identität, Erfüllung, Zufriedenheit als in dem Zentrum des Willens Gottes, nirgendwo. Wenn Christen sich erlauben, abzukühlen, laut zu werden und ihre Erfüllung und ihre Lust wieder in der Welt zu suchen, dann sind sie so betrogen von ihrem eigenen Fleisch und sind so betrogen vom Teufel und ihr Herz ist voller Misstrauen. Sie können nicht wirklich glauben, niemand ist so gut wie Gott. Wie kann ein Mensch, der Gott erkannt hat, der die Bibel als die Wahrheit gesehen hat, wie kann er zurückgehen in die Welt und dort versuchen, sein Glück zu finden? Das ist doch eine totale Täuschung. Nirgendwo gibt es mehr Erfüllung als bei Gott. Nirgendwo. Und das muss uns vor Augen stehen. Gott hat einen perfekten Plan. Versuchen wir es mit einer anderen Schriftstelle. Jesaja 48. Jetzt wird's klappen. Ja, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israel. Jesaja 48, Vers 17. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Siehst du, Gott hat einen Weg und er kennt diesen Weg. Du kennst diesen Weg nicht. Und er will dich lehren, er will dich unterweisen und er will dich befähigen, auf seine Stimme zu hören und er will dich befähigen, hineinzukommen in seinen Plan, in den Weg, den er für dich hat. Das ist ein wunderbarer Weg. Und wir kommen nicht automatisch in unsere Berufung, nicht durch die Tatsache, dass wir uns bekehrt haben, dass wir Kind Gottes sind, kommen wir hinein, sondern es braucht etwas mehr. Es braucht Glauben und es braucht Beharrlichkeit. Und es braucht Fleiß, diese Dinge. Glauben, Beharrlichkeit. Beharrlichkeit ist nichts anderes als ausgelebter Glaube jeden Tag. Beharrlichkeit und Fleiß, um hineinzukommen in den Plan Gottes. Aber zuerst einmal müssen wir über Gott nachdenken und wir müssen unser Herz füllen mit der Güte Gottes, bis jedes Misstrauen raus ist oder bis jedes Selbstvertrauen heraus ist und wir denken, wir könnten uns etwas Besseres ausdenken als er. Wir müssen in unserem Herzen davon überzeugt sein, Gott hat diesen Plan und dieser Plan ist fantastisch und atemberaubend. Das bedeutet nicht, dass du berühmt wirst und dass da irgendwie andauernd nur dramatische Dinge in deinem Leben passieren, aber es bedeutet, dass du das größtmögliche Glück auf diesem Planeten finden wirst. Und das lohnt sich. Und wir dürfen das nicht verpassen. Wir haben nur eine Chance. Wir haben nur eine Gelegenheit. Du hast nur ein Leben hier. Und wenn du schon ein bisschen in die Jahre gekommen bist, dann hast du schon verstanden, die Zeit rennt viel schneller, als du dir das in deiner Jugend geträumt hast. Es geht so schnell. Und es geht immer schneller, jedenfalls ist das unser subjektives Empfinden. Und diese einmalige Chance dürfen wir nicht verpassen. Wir dürfen sie nicht verpassen. Um Gottes Willen, um unseres Willen und um der anderen Menschen, denen wir ein Segen sein dürfen und sein sollen. Wir dürfen das nicht verpassen. Egal wie deine Berufung aussehen wird. Und natürlich die Berufungen und Pläne Gottes sind so vielfältig, wie wir alle sind. Jeder ist anders. Jeder ist ein Individuum. Jeder ist einzigartig. Und Gott hat einen einzigartigen Plan für dich. Und die Berufungen sind viel, viel breiter als nur Berufung zum Pastor oder Missionar oder zu irgendeinem anderen der sogenannten geistlichen Dienste. Es gibt viele, viele, viele verschiedene Berufungen und sie sind alle wichtig und sie sind alle richtig und sie sind alle notwendig. Wir dürfen uns nicht vergleichen. Wir dürfen nicht sagen, ach, hätte ich doch dieses, hätte ich doch jenes, wäre ich doch nur nicht ich selber. Wenn wir das finden, was Gott für uns hat, wir möchten mit niemandem mehr tauschen. Wir schauen nicht mehr auf die anderen mit Sehnsucht und denken, oh, wir hätten doch gerne das, was sie haben wollen. So, wir müssen uns Gedanken machen über unser Leben. Wir stolpern nicht in unsere Berufung. Das fällt nicht über uns, nur weil wir treu und brav jeden Sonntag hier erscheinen. Sondern da braucht es ein Kämpfen, eine Sehnsucht, eine Dringlichkeit. Da braucht es etwas, was uns antreibt. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist will uns das Herz Gottes offenbaren, dass das uns bewusst wird. Wir sind einzigartig, wir sind geliebt, wir sind speziell. Gott hat uns ganz speziell gemacht. Und er hat nur gute Gedanken gehabt, als er an dich gedacht hat. Nur gute Gedanken. Und er war begeistert über all das, was er dir an Möglichkeiten in deinen Weg stellen würde. Und jetzt ist er im Himmel und er hofft und er betet, dass du die Augen aufgetan bekommst und dass du nicht an diesen göttlichen Gelegenheiten vorbeiläufst. Was ist der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und Menschen, die nicht erfolgreich sind? Der Unterschied ist nicht unbedingt die Begabung, der Unterschied ist die Fähigkeit, Möglichkeiten als Möglichkeiten wahrzunehmen und sie zu ergreifen und Mut zu haben, da hineinzugehen. Gott gibt uns Gelegenheiten. Und er legt uns Dinge vor. Und er sagt, jetzt höre auf mich und lass dich beraten, lass dich leiten auf dem Weg, den ich für dich habe. Er hat einen Weg. Bitte, bitte, füll deine Gedanken, füll dein Herz mit dieser einen Sache. Gott hat einen wunderbaren Plan für mich und auf diesem Plan will er mich segnen. Und ich habe die Berufung und jeder andere hat das auch. Die Berufung, die beschrieben ist mit der Berufung Abrahams. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist die zweifache Berufung. Ob du als erfolgreicher Multimillionär und Geschäftsmann gerufen bist, ob du als Missionar berufen bist, als gesalbter Lobpreismusiker oder als Schriftsteller oder als irgendetwas anderes, Hausfrau und hast das Privileg, einfach deinem Mann zur Seite zu stehen und Kinder aufzuziehen, was auch immer. Es ist immer diese zweifache Berufung. Du sollst gesegnet sein. Gott will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Vielleicht sage ich das schon an dieser Stelle. Kultiviere eine Haltung der Dienerschaft, weil Gott dein Leben gebrauchen will zu einem Segen für andere. Entwickle eine Haltung der Dienerschaft. Sag, ich will ein Segen sein. Sag, ich will eine Bereicherung sein. Ich will einer sein, durch den das Leben besser wird, durch den das Leben reicher wird, durch den das Leben schöner wird. Ich will anderen helfen. Denn das ist der Wille Gottes. Gott will durch dich andere segnen. Gott will durch dich anderen Gutes tun. Und Gott will anderen zeigen, dass er gut ist. Und du wirst mit deinem Leben auf ihn hinweisen, in welcher Art und Weise das auch sein wird. Dafür ist dein Leben da, hier auf diesem Planeten. Ein Segen zu sein mit dem, was du von Gott bekommen hast. Gott wird dir reichlich Dinge geben, die weit über deine Möglichkeiten sind. Wenn das notwendig ist, wenn du das brauchst für den Plan Gottes, dass viel Geld durch deine Hände fließt, Gott wird dir das geben. Gott ist nicht arm und Gott ist nicht geizig. Gott hat kein Problem mit Geld. Aber er sucht Menschen, deren Herzen treu ist und die Herzen, die mehr an ihm hängen als an dem Geld oder an Ruhm oder Popularität oder irgendwie solchen Dingen. So die ganze Geschichte hineinzukommen, unsere Berufung ist nicht, hängt nicht daran, dass wir irgendwann irgendwo so das prophetische Wort bekommen und dann wird unsere Berufung so vor allem ausgesprochen prophetisch und dann wissen wir zu was, welchen wunderbaren Dingen wir gerufen sind. Ich kenne hunderte und hunderte von Menschen, die in kleineren oder größeren Versammlungen durch vollmächtige Propheten ihre Berufung ausgesprochen bekamen und die Jahre und Jahrzehnte später immer noch nicht in ihrer Berufung sind. So, wenn du denkst, ja, ich habe noch kein Wort bekommen und deswegen bin ich so da, wo ich bin, deswegen bin ich so durchschnittlich und deswegen bin ich so langweilig und deswegen gefällt mir mein ganzes Leben nicht. Dein Leben wird nicht anders, weil du ein Wort bekommst, sondern dein Leben wird anders, wenn du ein Herz für Gott bekommst. Ich mag dieses ganze Gerenne hinter den Propheten nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe viel, viel Schaden, speziell bei jungen Leuten davon gesehen, dass die Propheten da kommen und sagen, du bist Apostel und du bist Prophet und du bist das und du bist das und du bist das und jenes. Ich sage immer, ihr lieben Propheten, wenn ihr schon das tut, prophezeit eine halbe Stunde und dann lehrt 3 Stunden darüber, welcher Preis zu bezahlen ist, um in diese Berufung hineinzukommen. Sonst betrügt ihr die Leute. Wenn sie denken, sie haben die Berufung, morgen fangen sie an aufzustehen und wollen das Leben, was sie da gehört haben, und haben überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Und es gibt sehr viel Durcheinander, was nicht an den Propheten liegt, aber einfach an der Unreife der Menschen, die mit diesen Worten nicht richtig umgehen können. Wir brauchen kein Wort von Menschen. Wir brauchen ein Herz für Gott. Wir brauchen eine Haltung. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich steige aus diesem, mein Leben plätschert so dahin. Ich werde meine Zeit einfach so absitzen und warten, bis irgendwie meine Stunde geschlagen hat. Sondern wir brauchen ein Herz der Dringlichkeit. Gott, du suchst Menschen. Du willst etwas tun. Du bist ein segnender Gott. Dein Herz ist voller Ideen, voller Pläne, voller Verlangen, etwas zu tun. Und dein einziges Problem ist, dass so viele Leute einfach daran vorbeigehen und gleichgültig sind und in ihren eigenen Ideen stecken geblieben sind. Und nicht interessiert sind daran, was Gott für sie hat. Wir brauchen ein Herz für Gott, dass wir sagen, Gott, ich will mein Leben nicht verplempern. Ich will mein Leben nicht vergeuden. Ich will mein Leben nicht füllen mit all diesen Nichtigkeiten. Anschaffungen, Mode, Autos, Computer, Urlaub und all diese Dinge. Und das gibt alles so kleine Highlights. Und Jahr um Jahr geht vorbei und nichts passiert und nichts verändert sich. Und wir verschenken unser Herz an Dinge, die uns in 100 Jahren alle nichts mehr bedeuten werden. Die schönsten Errungenschaften, dein schönstes Auto, dein schönstes Haus, deine schönste Karibikreise, in 100 Jahren wird dir das alles nichts mehr bedeuten. Überhaupt gar nichts. Und lass uns daran denken, wir alle haben einen Termin vor dem Angesicht Gottes. Wir alle werden eines Tages vor ihm stehen, und zwar ganz alleine. Und dann müssen wir diese Frage beantworten, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und ich bemühe mich, auf diesen Tag zu leben und diesen Tag mir in Erinnerung zu halten, auch wenn ich nicht den genauen Termin weiß. Aber ich lebe auf diesen Tag zu. Und ich habe mir vorgenommen, an diesem Tag möchte ich das eine hören aus dem Munde des Herrn. Du treuer Knecht, gut gemacht. Geh ein in die Freude deines Herrn. Das will ich da hören, dafür lebe ich. Und dafür bin ich bereit, eine Menge Schmähungen und Beschimpfungen und Ablehnungen von Menschen zu erleiden. Und dafür bin ich auch bereit, Applaus und Anerkennung und Lob nicht so hoch zu bewerten. Das, was mich interessiert, ist eines Tages von Gott zu hören. Gut gemacht, du treuer Diener. Das ist, was ich hören möchte. Dafür lebe ich. Und wir können uns das trainieren, wir können uns das vornehmen, an diesen Tag immer wieder zu denken. Herr, lehre mich, weise zu leben. Herr, lehre mich zu bedenken, dass ich sterben muss, damit ich weise leben kann. Die Weisheit für ein richtiges Leben kommt aus der Gewissheit, dass wir sterben müssen. Nochmal, die Weisheit, richtig zu leben, kommt aus dem Wissen, dass wir sterben. Natürlich wissen wir alle, dass wir sterben müssen. Nur im Alltag leben wir so, als wenn wir glauben, wir sind unsterblich. Es wird immer so weitergehen. Und nur ab und zu bei einer Beerdigung wird uns wieder bewusst, der Mensch ist sterblich. Und eines Tages müssen wir hier abtreten. Und wir als Christen wissen, das Eigentliche, das Wirkliche beginnt erst danach. Aber wenn wir hier schon die Güte Gottes und die Treue Gottes gesehen haben, wenn wir hier schon gesehen haben, die Verheißungen, die Gott für dieses Leben gibt, sie funktionieren, sie sind real. Wir können davon erzählen, was Gott für Wunder in unserem Leben getan hat. Wenn wir wissen, die Verheißungen für das irdische Leben sind gedeckt und Gott steht dahinter, dann gehen wir auf frohem Mutes in das Jenseits und wir wissen, der Rest wird auch stimmen. Aber wenn wir hier nie Gebetserhörung haben, wenn wir hier nie Gottes Hand erleben, wenn wir hier nie in das hineinkommen, was Gott für uns hat, unser Leben eigentlich bis auf die Veranstaltungen, die wir besuchen, läuft einfach so normal ab, wie das bei allen anderen auch der Fall ist, dann wie viel Zuversicht haben wir, dass der Himmel wirklich ein herrlicher Ort ist? Aber wenn unser Leben beweist, Gott ist real, Gott hört Gebet, Gott bewahrt, Gott lenkt, Gott schenkt einzigartige Gelegenheiten, dann wissen wir, mit Gott ist zu rechnen. Und wenn mit Gott im Leben zu rechnen ist, dann ist mit Gott auch im Tod zu rechnen. Der wichtigste Termin in deinem Leben ist der Tag, wenn du hier abtrittst und vor Jesus stehen wirst und Rechenschaft gibst über dein Leben. Und ich möchte an diesem Tag nicht einen Videofilm sehen über das geplante Leben, das Gott für mich hatte. Und dann sehen, was für ein himmelweiter Unterschied ist zwischen dem Leben, das ich gelebt habe, und dem eigentlichen Plan Gottes. Der Plan Gottes kommt nicht automatisch zustande, sondern er kommt zustande, wenn wir hungrig sind, wenn wir begierig sind, wenn wir dort hineindrängen, wenn wir Gott vertrauen und wenn wir bereit sind, an seiner Hand Schritte zu gehen. So deswegen müssen wir müssen alles daran setzen, hineinzukommen in den Plan Gottes. Es darf nicht so weitergehen, dass wir Jahr um Jahr verlieren an Dinge, die nichts bedeuten, die nicht wirklich etwas bedeuten, weder für uns noch für andere Menschen. Wir dürfen nicht weiter fortfahren in der Sünde der Zeitverschwendung. Das ist die allergrößte Sünde, die wir uns schuldig machen. Die Sünde der Zeitverschwendung. Wir leben dahin, als hätten wir hier noch ungezählte Jahrhunderte. Und es kommt im Moment nicht wirklich darauf an. Später einmal wollen wir dann 3 Gänge höher schalten. Und später einmal wollen wir ernst werden. Und später einmal wollen wir radikal sein. Ihr Lieben, nicht später, heute. Heute, heute. Und wir beenden dieses Aufschieben und dieses, es hat noch Zeit und über meine Zukunft nachzudenken, das kann ich später tun. Nein, je jünger du bist, umso besser, dass du gleich am Anfang deines Lebens die Weichen richtig stellst, gleich am Anfang. Vor ein paar Tagen habe ich zusammen mit meiner Frau ein Video angeschaut, wo Derek Prince stundenlang aus seinem Leben erzählt. Und es war so wunderbar zu sehen, einfach wie Gott im Laufe von Jahrzehnten mit diesem Mann gewesen ist und diesen Mann gesegnet hat. Und ich will dich ermutigen, dass du dich mit dem Leben von Männern und Frauen Gottes beschäftigst, mit dem Leben von Menschen, die mit Gott gegangen sind. Lies Biografien, schau hinein in das Leben von anderen Menschen, lass dich inspirieren und irgendwann kommt das zu einem Siedepunkt und du sagst, Moment einmal, Gott ist derselbe, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und wenn er da Wunderbares getan hat für diese Menschen und die der Versuchung alles so laufen zu lassen, widerstanden haben, und sind hineingedrängt in ihre Berufung und haben es bekommen. Ich kann das Gleiche tun. Ich kann auch in meinen Plan hineinkommen, in das, was Gott für mich hat. Du musst eine Beharrlichkeit, eine kämpferische Ader entwickeln. Die Berufung fällt nicht einfach so auf dich, während du dich deinen Hobbys hingibst. Gott muss dein Hobby werden. Gott muss Nummer 1 werden. Das muss dein Verlangen sein. Gott, dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Und Gott ist treu. Und er hört, wenn du zu ihm rufst. In Jeremia 33, Vers 3. Eine Schlüsselstelle meines Lebens. Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an. Und ich antworte dir und zeige dir große, unfassbare Dinge, die du nicht kennst. Rufe mich an und ich antworte dir und ich zeige dir große, unfassbare Dinge, die du nicht kennst. Gott will dir große Dinge zeigen, die über deinen Horizont hinausgehen, die alles sprengen, die eine Weite dir offenbaren und sagen, wow, wie kann das sein? Und wenn du von Gott Großes, Unfassbares gezeigt bekommst in Bezug auf dein Leben, das ist immer kombiniert mit einem brennenden, heißen Wunsch. Ich will da hinein. Ich will das haben. Ich will Teil sein von dem. Ich werde das nie vergessen. Irgendwann Mitte der 80er Jahre, ich war schon gut 10 Jahre Christ, hatte ich eine Zeit des Gebetes. Und der Heilige Geist kam auf mich und ich betete auf eine besondere, intensive Art und Weise für längere Zeit in Sprachen. Ich bete auch sonst in Sprachen, aber das war etwas anderes, das war etwas Spezielles. Und ich spürte, der Geist Gottes ist in einer ganz besonderen Intensität und Dichte jetzt da. Ich spürte das in der Art und Weise, wie das hervorkam aus mir. Eine ganze Weile betete ich in Sprachen. Und irgendwann, als das fertig war, auf einmal fing ich an auszulegen, was ich gebetet habe. Und das war, wie wenn ich neben mir stehe und ich höre Dinge aus meinem eigenen Mund, die ich noch niemals vorher gehört habe. Und Gott sprach über atemberaubende Dinge. Gott sprach darüber und ich habe bis zu dem Zeitpunkt von keinem Menschen davon gehört. Das war Mitte der 80er Jahre und Gott sprach davon, dass das kommunistische Joch in Osteuropa zerbrechen wird und dass die Türen für das Evangelium aufgehen werden und dass viele, viele Menschen, denen das bis jetzt vorenthalten war, die Wahrheit hören werden. Und dann noch einige andere Details, was das mit einzelnen Menschen in verschiedenen Ländern zu tun hat und was Gott von ihnen erwartet und wie sie aufstehen müssen und so weiter und so weiter. Ich hörte das und in mir war das, Gott, ich will Teil davon sein. Ich will Teil davon sein. Ich gebe mein Leben, um Teil von diesem mächtigen Plan zu sein. Das ist Mitte der 80er gewesen. Und diese eine Moment, dieses Wort von Gott hat mein ganzes Leben revolutioniert. Mein ganzes Leben verändert. Und ich fing an, mit diesen ganzen Dingen mich viel, viel intensiver als vorher zu beschäftigen. Was bedeutet das überhaupt? Kommunismus. Was ist das für eine unglaubliche Institution? Was für eine Anmaßung, dass Menschen dort über Menschen herrschen und ihnen vorenthalten, die Bibel und das Wort Gottes zu hören und ihnen vorschreiben, was sie zu glauben haben und was sie nicht zu glauben haben. Eine unglaubliche Anmaßung, die aus menschlichem Stolz und aus dem Herzen, an dem hasserfüllten Herzen Satans kommt, Menschen Qual zuzufügen. Und in mir stieg das hoch. Das muss zu Ende kommen. Und an Gebetslast und an Gebetsdringlichkeit kam aus dieser ganzen Sache. Und viele andere Dinge, die ich jetzt gar nicht alle erzählen kann, sind aus dieser einen Geschichte erwachsen. Und bis zum heutigen Tage prägt dieser Moment mein Leben. Und ich bin heute immer noch viel aktiv im Osten, in Russland, in Zentralasien und diene dort Gemeinden und helfe Gemeinden stark zu werden gegen diesen zunehmenden muslimischen Geist. Und das Wort Gottes breitet sich aus und neue Gemeinden entstehen und wunderbare Dinge sind dort zu erleben. Und es ist so ein Vorrecht, dabei sein zu dürfen in einem Land, das erst ungefähr 15 Jahre das Evangelium kennt. Die haben nicht Jahrhunderte Kirchengeschichte, 15 Jahre haben sie das Evangelium. Ja, davor waren orthodoxe Russen da, davor waren Russlanddeutsche da, aber die haben niemals die asiatischen Einheimischen erreicht, die waren isoliert. Und Gott musste das zu Ende bringen und das Joch des Kommunismus zerbrechen. Die Deutschen sind alle raus, die Russen vor lauter Angst gehen zurück nach Russland. Und jetzt ist die Tür offen und Menschen, Kirgisen und Uiguren und viele andere Nationalitäten asiatischer Natur hören zum ersten Mal das Evangelium. Und das ist so etwas Wunderbares, das zu sehen. So wunderbar. Die sind so offen, die sind so begierig, die sind so hungrig. Und die glauben, was man denen sagt. Und Gott stellt sich so wunderbar. Gerade im letzten September bin ich wieder dort gewesen. Ich war in einer Gemeinde und war dran zu predigen. Und während des Lobpreises, ich spürte, wie der Heilige Geist mir klar machte, fang nicht an zu predigen, warte einfach. Gib mir Gelegenheit, den Menschen zu dienen. Und dann war Lobpreis zu Ende, man rief mich nach vorne und ich habe einfach gesagt, bevor wir in das Wort gehen, lass uns einfach warten. Der Heilige Geist will kommen, der Heilige Geist will sein Werk an euren Herzen tun. Wir warten jetzt einfach, wir tun nichts anderes, als mit offenem Herzen zu warten auf den Heiligen Geist. Und diese Leute dort, wenn du ihnen sagst, der Heilige Geist wird kommen, die glauben, es kommt der Heilige Geist. Was für ein Wunder. Hast du das schon mal in Europa versucht? In Deutschland, in der Schweiz? Aber dort, wenn du sagst, Leute, jetzt kommt der Heilige Geist, dann sind sie offen und warten auf den Heiligen Geist. Und es dauerte wenige Minuten, der Heilige Geist fing an zu kommen. Und dann ging er durch die Reihen mit einer starken Salbung der inneren Heilung und der Befreiung. Wir haben nichts gemacht, einfach nur gewartet auf den Heiligen Geist. Und er ging durch die Reihen, Dämonen fuhren einfach so aus. Menschen fingen an zu manifestieren und wurden befreit, ohne irgendetwas, einfach nur so, weil der Heilige Geist kam. Schmerz kam raus, Menschen weinten, schrien ihren Schmerz raus, bekamen Heilung durch die Liebe Gottes. Und es passierte im ganzen Raum einfach so, der Heilige Geist ging durch die Reihen. Ich stand einfach vorne und habe einfach Gott gepriesen. Ab und zu habe ich einen Eindruck gehabt, irgendwelche Familienflüche im Namen Jesu gebrochen. Und sofort ging das wieder los. Der Heilige Geist. Und diese Leute haben den Vorteil, sie haben den ganzen Ballast nicht. Sie haben die ganzen Ideen nicht, warum das alles nicht funktionieren kann und warum das nicht geht und warum das nicht geht und warum man das nicht wörtlich nehmen kann. Die haben das alles nicht. So, mein Herz ist da. Aber begonnen hat es mit diesem Ereignis Mitte der 80er. Und wir gebetet und haben Gebetsgruppe gehabt für Osteuropa, für die DDR. Und was war das für eine Feier, ihr Lieben, als am 9. November das Tor aufging und die Mauer fiel. Was war das für ein Ereignis? Ich werde das nie in meinem Leben wirklich, wie die Bibel sagt, wir waren wie die Träumenden. Ich war immer erschüttert darüber, wenn ich nach Westdeutschland ging, ich lebte in West-Berlin und ich ging nach Westdeutschland und ich redete, Gott wird den Kommunismus runterbringen, lass uns beten, lass uns kämpfen. Und die Leute interessierten das überhaupt nicht. Die hatten überhaupt keine Last dafür, das war denen völlig egal, dass wir ein geteiltes Land haben. Sie haben gar nicht verstanden, das ist ein Zeichen von Gottes Gericht, das ist ein Zeichen vom Fluch und das soll zu Ende kommen. Die Zeit des Gerichtes kommt zu Ende, es kommt eine Zeit von Gnade. Einmal habe ich einen Besuch gemacht da drüben bei Geschwistern und habe zufällig miterlebt, wie ein Bruder, der auch aus dem Westen gekommen war, einem Christen aus der DDR aus seiner Manteltasche zwei Kassetten übergeben hat, zwei Audiokassetten mit Predigten bespielt. Und dieser DDR-Christ hat sich gefreut, wie ein kleines Kind über die zwei Predigten, hat sich so gefreut. Und ich dachte, meine Güte, ich habe zu Hause Hunderte und freue mich über die Hunderte nicht so, wie der sich über zwei freut. Und ich dachte, ich werde teilen, ich werde geben von dem, was ich da habe. Das wäre, wenn ich jetzt systematisch vorgegangen wäre, ein wichtiger Punkt. Ein Lebensstil des Gebens. Du wirst nicht in deine Berufung kommen, ohne einen Lebensstil des Gebens zu entwickeln. Lerne einen Lebensstil zu kultivieren des Gebens. Fang an mit dem, was du hast, andere zu segnen. Fang an, Menschen Gutes zu tun, Menschen zu beschenken. Geh mal runter in deinen Keller. So viele Sachen stehen da in deinem Keller, die irgendwann aus der Mode gekommen sind. Aber, und du hast Geld gehabt, dir ein besseres Dingsbums zu kaufen, was immer das Dingsbums ist. Und da unten steht für Notfälle das alte noch, falls das neue Dingsbums kaputt geht. Für den Notfall steht das im Keller. Aber weißt du, bei vielen Leuten ist der Notfall schon heute. Mach die Augen auf, frag Gott, wen kannst du segnen mit diesem Dingsbums? Entrümple deinen Keller, werd los diese alten Dinge, werd los die guten Dinge, werd los, was du im Überfluss hast. Fang an zu geben, fang an zu teilen das, was du hast. Dadurch lernen vor allen Dingen wir rauszukommen aus dieser Selbstbezogenheit, diesem Drehen um uns selbst. So als ich diesen DDR-Christen sah, wie der sich freute über zwei Kassetten, habe ich gedacht, so eine Freude bereite ich denen auch. Und habe beschlossen, Kassetten zu nehmen und heimlich über die Grenze zu bringen. Fühlte mich ganz toll dabei, bis ich an der Grenze war. Und dann wurde mein Auto so auseinandergenommen. Ich hatte eine Plastiktüte voll Kassetten und die habe ich alle in meinem alten VW-Käfer in der Lehne versteckt. Habe die ganze Lehne ausgestopft mit Kassetten. Und dieser Zöllner war so misstrauisch und wahrscheinlich hat er meine schlotternden Knie gesehen und mein schlechtes Gewissen, das mir aus dem Gesicht schaute. Und er hat untersucht und untersucht und so. Und ich habe so gefleht und so geschrien zu Gott, er möge Gnade schenken, dass ich nicht erwischt werde. Und ich habe gesagt, das ist alles so furchtbar und mir steht der Schweiß auf Stirn. Und ich werde das nie wieder tun, nie wieder werde ich sowas tun, nie wieder. Und Gott schenkte Gnade und ich kam durch und sie haben die Kassetten nicht gefunden. Er drehte die Sitzbank um. Ich dachte, er muss doch merken, wie schwer die Sitzbank ist. Er hat nichts gemerkt. Und ich bin durchgekommen und ich brachte nicht zwei Kassetten, eine ganze Tüte voll. Und die Leute haben wie Weihnachten und Ostern und Silvester alles auf einen Tag gefeiert. Es war gewaltig. Und ich dachte, Herr, gib mir eine neue Gelegenheit. Ich mache es wieder. Ich war so angetan. Und das hat mich mehr gezogen als meine eigene Angst. Ich habe immer Angst gehabt an der Grenze. Aber diese Freude, die sie hatten und die ich hatte, weil ich ihnen eine Freude machen konnte, das war stärker als die Angst. Und dann passiert ein Wunder. Dann bekam ich auf einmal Material zugeschoben und zugeschickt und ich wusste gar nicht, wo das alles herkommt. Jemand ruft mich an und sagt, wir haben hier ein Buch, das haben wir gedruckt, weiß ich, 5000 Stück oder etwas und die Farbe hat der Drucker falsch gemacht und das ganze Projekt muss noch einmal gemacht werden. So diese Bücher gehen alle in die Papiermühle zurück. Die werden alle zu nichts gemacht. Wenn du willst, kannst du sie haben. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war Lauren Cunningham, bist du es? 5000 Stück, nur weil die Farbe ein bisschen falsch war. Ich sage, ich nehme sie. Kurze Zeit später wieder ein Fehldruck in ein anderes Buch. Tausende von Büchern bekam ich. Und das Lager wurde immer größer. Ich bekam Gelder. Wir hatten Videos angeschafft. Videoabspielgeräte. Und ich sage, Herr, wir können nicht mit diesen kleinen Plastiktüten arbeiten. Wir brauchen etwas Größeres. Und dann habe ich gebetet, habe ich im Heiligen Geist gebetet, habe die Landkarte ausgebreitet, bin mit meinem Finger auf der Grenze, die Berliner Mauer, ringsrum um Berlin gegangen und habe gebetet und habe gesagt, Teufel, diese Grenze ist ein Witz, in dieser Grenze ist ein Loch und dieses Loch werde ich finden und in dieses Loch werde ich bringen, was Gott geben möchte, den Christen in der ganzen DDR. Und ich habe, weiß nicht, Wochen oder zwei Monate gebetet und habe gesagt, irgendwo ist eine Lücke, irgendwo ist eine Möglichkeit, durch diese Grenze zu kommen, von der die DDR sagt, das ist die sicherste Grenze der ganzen Welt. Und mein Haus liegt so, dass ich, wenn ich zu meinem Haus fahre, ich musste 10 Kilometer an der Grenze langfahren. Und viele Male bin ich dran langgefahren, habe das Fenster runtergekurbelt. Heute macht man nur so, aber früher hat man es so gemacht. Habe das Fenster runtergekurbelt und habe gesagt, Teufel, diese Grenze ist ein Witz. Was ich rüberbringen will, bringe ich rüber, zollfrei. Und niemand wird mich hindern. Und dann kam der Moment, ich weiß heute noch, kann dir heute noch den Acker zeigen, auf dem es passiert ist. Ich bekam in einem Augenblick eine Offenbarung im Heiligen Geist, ein Wort der Erkenntnis, wie der Weg ist, wie wir das Material rüberschieben können. In einem Augenblick war mir das klar, in einem Augenblick. Und ich traf das nächste Mal meinen Freund drüben im Osten und ich sagte ihm, das hat Gott mir gesagt und so werden wir das Material rüberschieben. Und hat gesagt, das ist Gott, das ist Gott. Alles, was wir brauchen, ist 5 Minuten Ruhe und 2 Engel. Einer rechts, einer links. Das ist alles. Gott hat Tausende oder zigtausende von Engeln. Der wird 2 Engel abstellen. Das wird funktionieren. Und wir haben über Jahre unser Auto vollgepackt. Damals habe ich ein Passat-Kombi gehabt. Da passt eine Menge rein. Bis unter das Dach vollgepackt. Mit Hunderten und Tausenden von Kassetten und Büchern. Und Dutzende von Videoabspielgeräten. Und alles Mögliche. Und wir sind durch diese Grenze gefahren, unbehelligt, jedes Mal. Weil ein Gebetsteam da war, hat gebetet und die Engel waren da und es hat funktioniert, jahrelang, bis die DDR dann dicht gemacht hat. Und dieses Material ging durchs ganze Land und überall waren kleine Gruppen. Da war ein Bruder, der war Vollzeit-Videomissionar. Der hatte ein Auto, einen Fernseher von uns, ein Videogerät und eine komplette Videobibliothek. Und er reiste durchs Land und machte in den Häusern Videoschulabende. Und am Schluss ließ er das Körbchen rumgehen, hat ein Opfer eingesammelt und dann fuhr er zur nächsten Gruppe. Und davon hat er gelebt, Vollzeit. Er konnte sein Benzin bezahlen, konnte sein Essen bezahlen, konnte alles bezahlen. Er war ein Vollzeitmissionar und hat Hunderte von Christen unterrichtet mit wunderbarer Lehre. Gott kann Türen auftun, Gott kann Dinge tun, Gott hat Ideen, die gehen über unsere Möglichkeiten hinweg. Und da, wo die Spezialisten sagen, das geht nicht, da hat Gott besonderen Ehrgeiz zu zeigen, es geht doch. Gott liebt es, die Weisen zustande zu machen. Gott wählt das Schwache, deswegen hast du so eine gewaltige Chance. Du sagst doch mal, oh, ich bin so schwach. Halleluja, deswegen bist du qualifiziert für die Wege Gottes. Deswegen bist du qualifiziert für Abenteuer mit Gott. Ich kenne einen Mann, der war Ingenieurstudent und er liebte Gott und hat gesagt, Gott, hier ist mein Leben, gebrauche mein Leben, ich will ein Segen sein. Und er ging zum Friseur und beim Friseur hat er eine Vision gehabt. Gott kann auch außerhalb des Gemeinderaums sprechen, wusstest du das schon? Die Geistesgaben funktionieren auch beim Friseur oder im Badezimmer. Er war beim Friseur und er bekam eine Vision über ein technisches Instrument. Nun, er war Student, Ingenieurstudent, aber er arbeitete nicht an diesem Projekt, hatte nie darüber nachgedacht. Und in einem Augenblick sah er einen Plan, eine Vision von einem technischen Instrument. Und er hat sofort seinen Friseurtermin abgesagt, ging nach Hause und hat sich dran gemacht und hat dieses technische Instrument gebaut. Das war ein Instrument, was die Energiezufuhr während des Backvorgangs von Großbacköfen steuern würde. Damals war Energiesparen ein großes Thema. Und er baute nach dem Plan, den Gott ihm gegeben hat, dieses Gerät. Hat nie von einem solchen Gerät gehört, hat nie darüber nachgedacht. Er baute das Gerät und es hat auf Anhieb funktioniert. Und die größten Bäckereien in Deutschland, Keks- und Brotbäckereien in Deutschland, rissen ihm diese Erfindung aus der Hand. Und er machte sich selbstständig, machte eine Firma und er hat eine große Familie gehabt mit, ich glaube, 6 oder 7 Kindern. Und hat einen zweiten Bruder eingestellt, der auch 5 Kinder hatte. So eine ganze Horde von Menschen leben von einer einzigen kleinen Vision, die Gott beim Friseur gegeben hat. Und eine Firma ist entstanden. Und er ist ein Segen für andere, aber dieser Segen kommt auch auf ihn zurück. Und er lebt von einer Vision. Kannst du dir das vorstellen? So, das wäre mein nächster Punkt, wenn ich systematisch vorgegangen wäre, aber das habe ich verpasst und das schaffe ich jetzt auch nicht mehr. Ein Punkt ist, lebe mit dem Heiligen Geist. Lebe mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Geist der Offenbarung, der Geist des Rates, der Geist der Weisheit, der Geist, der von Gott her dir Dinge mitteilt, auf die du niemals gekommen wärst. Er kann dir Ideen geben, er kann dir Gelegenheiten geben, er kann dir sagen, diese Sache, die sieht so normal aus, aber nimm die Türklinke, drück runter, geh durch und du gehst in eine neue Dimension hinein. Und Tausende von Menschen gehen an der Tür vor dir vorbei und niemand denkt, dass etwas Besonderes ist. Aber der Heilige Geist sagte, das ist etwas Besonderes. Geh dort hinein und die Tür geht auf und du erlebst Wunder mit Gott. Zwei Familien leben von einer winzigen kleinen Vision, die man beim Friseur empfangen hat. Das ist doch effektiv. Und er ist ein Segen. Die Firmen sind dankbar, dass es so eine Erfindung jetzt gibt. Und er ist dankbar, dass er diese Erfindung jetzt vermarkten darf und dass er davon leben kann. Und er lebt nicht schlecht. Halleluja. Gott gibt Gelegenheiten. Aber er gibt Gelegenheiten denen, die sagen, Gott, hier bin ich, gebrauche mich. Tu etwas mit meinem Leben. Ich weigere mich, mein Leben einfach so dahin fließen zu lassen. Ich will etwas tun für dich. Segne mich und lass mich ein Segen sein. Segne mich und lass mich ein Segen sein. Halleluja. Ich würde gerne die Geschichte erzählen von einer kleinen Hausfrau, die eine Nation verändert hat. Eine Hausfrau, die eine Nation verändert hat. Du sagst, ja, da muss sie aber eine Riesenorganisation und mächtig viel Geld hinter sich haben, wenn eine einzige Person eine Nation verändert hat. Sie hatte nichts, überhaupt gar nichts. Aber sie hatte dieses Verlangen, Gott setzt mich zum Segen, gebrauche mich. Und irgendwie fing Gott an, zu ihr zu sprechen in Bezug auf das Land Madagaskar, was auf der anderen Seite vom Globus liegt. Sie kann die Sprache nicht, sie war nie dort gewesen, sie weiß überhaupt nichts über das Land, aber Gott gibt ihr eine Last für Madagaskar. Sie fängt an, sich zu interessieren für die Madagassen und studiert, was mit Madagaskar los ist und sieht, dass es ein Land ist in völligem Elend. Und so ein Fluch der Finsternis ist über diesem Land wegen des Totenkultes, der dort wie eine Religion ausgeübt wird. Alle paar Jahre gibt es bestimmte Feiertage und sie graben ihre alten verstorbenen Verwandten wieder aus und die sitzen dann im Wohnzimmer und dann werden die befragt und dann reden die. Also alles spiritistisch, aber sie denken, das sind die Verwandten, die Toten, die Verwandten und die müssen dann bestimmen, wer heiratet, die müssen die Kinder segnen und all diese grausamen Dinge. Und müssen Riesenfeste veranstalten und sich in Schulden bringen dort. Und das ist ein Riesenfluch über dem Land. Und sie bekommt das Verlangen, ein Segen zu sein für ein Land. Wie kann eine Frau in Berlin ein Segen sein für ein Land auf der anderen Seite der Erdkugel? Wie soll das möglich sein? Ohne Sprachkenntnisse, ohne Geld, ohne Möglichkeiten, ohne Mitarbeiter. Wie soll denn das funktionieren? Aber das ist gerade die Spezialität Gottes. Er nimmt das Schwache. Das, wo niemand gedacht hätte, dass daraus etwas werden könnte. Und er gebraucht das. Wie hat Gott Pharao auf die Knie gebracht? Mit einem Hirten, mit einem Stock in der Hand. Das größte militärische Weltreich der damaligen Zeit wurde auf die Knie gebracht mit einem Hirten und einem Stock in der Hand. Das ist Gott. Gott kann mit wenig Großes tun. Gott kann mit Schwachen starke Dinge tun. Gott kann mit dir etwas tun. Gott kann mit dir Geschichte schreiben. Und mir ist das völlig egal, ob du ein Heim für AIDS-Kinder, für AIDS-Waisen irgendwie baust in Afrika oder ob du ein erfolgreicher Geschäftsmann wirst und wirst Multimillionär und pumpst Millionen in das Reich Gottes oder was auch immer Gott für dich hat, das ist mir egal. Aber komm rein in das, was Gott hat und weigere dich einfach so stumpfsinnig und normal vor dich hinzuleben und irgendwie atemberaubende Geschichten nur aus den Büchern zu kennen. Weigere dich, sage Gott, hier bin ich, ich rufe dich an. Du hast gesagt, wenn ich dich anrufe, dann antwortest du mir und dann zeigst du mir große, unfassbare Dinge. Wochenlang habe ich dieses Wort gebetet, bevor dieses Ereignis kam, wovon ich vorhin beschrieben habe, wie Gott gesprochen hat, prophetisch über das Gericht in Bezug auf Kommunismus. Rufe mich an und ich antworte dir und ich zeige dir große Dinge, die du nicht kennst. Und Gott hat diese kleine Frau gebraucht, um in einer tiefen Weise die gesamte Nation zu erreichen. Die gesamte Nation, eine Person tut etwas und der Kurs der Nation wird verändert. Das ist effektiv. Sie hat sich beschäftigt mit Madagaskar und sie fand heraus, Madagaskar ist quasi im kommunistischen Einfluss und Moskau sammelt die Elite der Jugend von Madagaskar und bringt sie nach Moskau und nach Ost-Berlin zum Studieren, damit dann diese Leute Schlüsselpositionen einnehmen und das Land dann völlig dann unter kommunistischer Kontrolle ist. So, da waren Studenten, die haben Stipendien bekommen aus Madagaskar und sie studierten in Moskau. Und diese Frau hat die Idee gehabt, diese Leute, die dort studieren aus Madagaskar in Moskau, die haben doch sicherlich den Wunsch während ihrer Zeit hier in Europa, sie möchten doch einmal den Goldenen Westen sehen. Und von Moskau aus, weißt du, wo der Goldene Westen beginnt? Berlin Bahnhof Zoo. Dann hat sie geschaut, wann die Ferienzeiten sind. Und wenn die Ferienzeiten waren, ist sie auf den Bahnhof gegangen und hat geschaut, wann kommen die Züge aus Moskau. Und dann stand sie auf dem Bahnhof und dann sah sie die madagassischen Studenten. Hat sie angelächelt und hat gesagt, ja, in ihrem gebrochenen Französisch, habt ihr kein Zuhause, habt ihr nichts zu essen, kommt doch mit zu mir. Und hat sie alle mitgenommen nach Hause, ihre Wohnung war voll. Und dutzendeweise Studenten aus den gehobenen Familien haben sich bekehrt und wurden geisterfüllt, haben ihr Studium beendet in Ost-Berlin und in Moskau vor allen Dingen dort. Dutzende und Dutzende von hochrangigen Kindern aus diesen Elite-Familien des Landes wurden erreicht. Und das war erst der Anfang. Eine junge Frau von den Madagassen, ihr Vater war der zweite Mann neben dem Präsidenten. Er saß an der Tafel neben dem Präsidenten, der zweite Mann im Land. Seine Tochter hat geheiratet und ich durfte die Hochzeit machen und er war da. Und wir haben am Buffet uns unterhalten und ich habe ihm davon gesagt, was Gott gesagt hat über den Kommunismus und dass Kommunismus auch für Madagaskar keine Antwort ist. Und ich konnte mit diesem Mann reden über den Plan Gottes. Und das Evangelium ist die Antwort. Ich weiß nie, was aus diesem Gespräch geworden ist, aber es haben sich interessante Dinge entwickelt. Dann war die Leibgarde des Präsidenten in Ost-Berlin beim Stasi dort zur Schulung, zur Fortbildung. Die Leibgarde des madagassischen Studenten. Dann fiel die Mauer und auf einmal durften die nach rüberkommen, nach West-Berlin und durften an unseren Gottesdiensten teilnehmen. Und dann war ihre Ausbildungszeit zu Ende und sie kamen alle nach vorne und haben gesagt, wir haben den Wunsch, bevor wir zurückgehen nach Madagaskar und jetzt geisterfüllte Bewacher unseres Präsidenten werden. Wir möchten gesegnet werden. Bitte betet für uns. Betet, dass Gott uns segnet. Und ich werde diesen Gottesdienst nie vergessen, da standen sie alle vor, diese Bodyguards. Und wir beteten und sagten, Gott, gebrauche sie, gebrauche sie, gebrauche sie zu deiner Ehre. Wir legen Hände auf und das bedeutet, sie sind beschlagnahmt für dich. Für nichts anderes werden sie da sein, außer für dich. Sie werden deinen Willen tun und du wirst sie gebrauchen. Und so haben wir sie zurückgesandt nach Madagaskar. Dann kam der Umschwung, Kommunismus fiel auch dort und der Präsident merkte, er muss irgendwie seine Macht wahren, also soll jetzt eine Wahl stattfinden und dann sollen alle hübsch ihn brav wählen. Und dann fiel ihm auf einmal ein, dass sein Land katholisch ist und man muss jetzt was tun für die katholischen Gläubigen. Und er kriegte die glorreiche Idee, wir brauchen christliches Radio. Der ungläubige atheistische Präsident in Madagaskar kriegte die Idee, wir brauchen christliches Radio, damit die Gläubigen sehen, wie gut ich als Präsident bin und damit sie mich alle wählen. Und dann rief er einen Oberst aus seiner Armee und gab ihm den Befehl, du machst ab sofort christliches Radio. Und der wollte widersprechen, hat gesagt, Moment mal, vom Christentum habe ich null Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man sowas machen soll und worum es da geht. Und dem Präsidenten war das alles egal, abtreten, du machst christliches Radio. Und dann fiel dem Oberst ein, da sind doch diese Jungs aus der Leibgarde. Die lesen doch immer die Bibel. Hat er gesagt, antreten. Ihr macht ab sofort christliches Radio. Und sie haben gesagt, ja, wir haben doch keine Ahnung von Radio, wir wissen nicht, wie man das tut und was da ist. Ist mir egal, abtreten, ihr macht Radio. Und von dem Moment an gab es christliches Radio im ganzen Land. Und sie übersetzten alle unsere Predigten. Wir schickten Predigten nach Madagaskar, sie übersetzten die ganzen Predigten. Und im Radio liefen diese Predigten. Gewaltige Dinge sind passiert. Die Frau des Geheimdienstchefs war an Krebs erkrankt, wollte nach Paris zur Operation. Vorher machte sie einen Abstecher in Berlin, weil dort ein Kind von ihr war. Sie kam nach Berlin, die ganzen Madagassen haben für sie gebetet, sie wurde geheilt, sie ist nie in Paris angekommen. Und sie ging zurück und hat dort einem der wichtigsten Männer im ganzen Land gesagt, ich bin geheilt, ich gehöre jetzt zu Jesus. Jesus hat mich gesund gemacht. Und diese Studenten haben hochrangige Posten im Land besetzt. Einer ist Minister geworden. Einer ist ein hohes Tier in Fischereiwesen und hier und da und dort haben sie Posten bekommen. Und alles fing an mit einer kleinen Frau, die gesagt hat, Gott, gib mir Madagaskar. Gib mir Madagaskar. Sie hat John Knox gelesen, ja, und der hat gebetet, Gott, gib mir Schottland oder ich sterbe. Und hat das so inbrünstig gebetet, dass Gott dachte, der meint das ernst. Wenn der jetzt nicht Schottland bekommt, dann wird der arme Junge sterben. Also hat Gott ihm Schottland gegeben. Maria Stuart hat gesagt, sie fürchtet keine Armee der Welt so sehr wie die Gebete von John Knox. Das hat die Königin gesagt. Und diese Schwester hat gesagt, Gott, gib mir Madagaskar, gib mir Madagaskar. Mir ist egal, wie das funktioniert und ob ich das kann oder nicht, gib mir Madagaskar. Was möchtest du eigentlich haben im Leben? Was ist eigentlich dein Ziel? Sind denn nicht alle sehr zu klein geraten, gemessen an einem großen Gott? Du bist Kind Gottes, es ist zu spät, ein normales Leben zu führen. Wenn du ein normales Leben führen wolltest, dann bitte, warum bekehrst du dich? Jetzt gehörst du zu Gott und er ist absolut unnormal, der ist gewaltig, der ist ein Gott, der Wunder tut, er ist ein Gott, der die Schwachen nimmt und starke Siege damit tut, der großartige Dinge tut. Gott möchte dein Leben gebrauchen. Arbeite dafür, gib dich dafür hin, sag, ich weigere mich, einfach diese normale, nichtssagende Perspektive beizubehalten für mein Leben. Gott ist mit mir, Gott ist auf meiner Seite, Gott ist ein Gott, der Wunder tut, Gott ist ein Gott, der Großes tun will. Also hier ist mein Leben, ich gebe es und sage, Herr, lass es ein Segen sein, auf welche Art und Weise auch immer. Und dann fang an, und das ist ein wichtiger Punkt. Das habe ich von Dr. Cho gelernt. Habe eine große Vision und habe den Mut, klein anzufangen. Habe eine große Vision und habe den Mut, klein anzufangen. Entwickle Treue, entwickle Fleiß und Beständigkeit. Das, was uns abhält, hineinzukommen in göttliche Beförderungen, ist unsere Faulheit, unsere Harmlosigkeit, unsere Gedankenlosigkeit, unsere Unfähigkeit und auch irgendwo der Unwille, nach den Sternen zu greifen und sagen, Gott, hier bin ich, hier ist mein Leben, ich gehöre dir, gebrauche mich, mach etwas mit meinem Leben, lass mich ein Segen sein für viele, viele andere. Und wenn wir uns hingeben, die kleinen Dinge, die Gott uns heute gibt, die Gott uns heute vor die Füße legt, anzunehmen und dort nicht zu kneifen. Oh, in wie vielen Gemeinden habe ich diese Leute gesehen, die angeblich heiß sind für Gott und die große Pläne haben und die kommen und die mir erzählen, was Gott alles für Prophetien gegeben hat und wie sie eines Tages in einem gewaltigen Worldwide Intergalactic Ministry da gebraucht werden werden. Und das sind dieselben Leute, wenn es mal darum geht, einen Frühjahrsputz in der Gemeinde zu machen oder den Teppichboden wieder zu pflegen oder den Garten herzurichten, die mit aller Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit kneifen. Und ich sage dir, wenn das unsere Gesinnung ist, werden wir niemals in die Dinge Gottes kommen. Gerade neulich hat mir eine Schwester gesagt, ja, unser Hauskreis, wir sind eingeteilt im Plan und alle paar Monate sind wir dran mit Putzen, haben wir Putzdienst. Aber wenn wir Putzdienst haben, 2/3 vom Hauskreis sind nie da. Ich kenne diese 2/3 nicht, die nicht da sind, aber ich kann dir eins sagen, wenn sie so weitermachen, sie werden niemals aus der langweiligen Normalität ohne Gottes Abenteuer ausbrechen, niemals. Treue ist nicht dazu da, Punkte zu sammeln. Treue ist dazu da, um Gott auf uns aufmerksam zu machen. Treue ist dafür da, um ein Zeichen zu setzen. Der Treue ist der, der sich demütigt. Der könnte auch Ausreden haben und kneifen, wenn der Arbeitseinsatz ist. Aber er sagt, hey, das ist nicht richtig. Diese Lasten sind auf alle verteilt und ich bin einer von allen. Ich habe einen Platz, ich habe eine Verantwortung und ich kann nicht einfach mich herausstehlen. Und ich kann nicht einfach sagen, die anderen machen das auch. Ich bin nicht die anderen, ich bin vor Gott verantwortlich. Und deswegen bin ich da, wenn ich gerufen bin. Und ich bin da und ich nehme meinen Platz ein und ich erfülle meine Verantwortung in der Gemeinde. Und wer das tut, demütigt sich. Er hätte sich auch einen schönen freien Tag machen können. Wir demütigen uns, wir bringen Opfer, wir tun unsere Pflicht. Aber wir tun das nicht stumpf oder mit Groll, sondern wir tun das für Gott. Gott sieht das. Ich könnte auch blau machen. Heute ist ein schöner Tag. Ich gehe auch irgendwie an den See oder in die Berge wie die anderen. Nein, ich bin hier und ich putze hier in der Gemeinde. Sieh das an, ich tue das, weil ich dich liebe. Nicht, weil mir das so einen Spaß macht, aber weil ich dich liebe und weil ich in Verantwortung leben will. Tu das ein paar Jahre und Gott wird auf dich aufmerksam. Und es ist so, wie wenn er da seine Engel ruft und sagt, schaut ihr da unten dann, seht ihr den? Seht ihr den da, wie der arbeitet, wie der sich hingibt, wie der nicht kneift, wie der seine Verantwortung nicht irgendwie schleifen lässt, wie er treu sein will? Ihn werde ich befördern. Gott gibt dem Treuen eine Beförderung. Gott gibt dem Treuen neue Dimensionen. Gott gibt dem Treuen Gelegenheiten, die er mit seiner Treue sich niemals verdienen könnte. Aber Treue ist eine Form der Demütigung. Und dem Demütigen gibt Gott Gnade. Gott gibt Gnade dem Demütigen. Das heißt, unverdiente Gelegenheiten und Kraftausstattungen und Salbungen und Befähigungen und für alles, was du tust im Leben, wenn du für Gott leben willst, ob du Geschäftsmann bist oder Leiter des AIDS-Waisenhauses oder Missionar oder Lobpreis oder Hausfrau und hast dort die Familie zu versorgen, für alles brauchst du die Salbung, die göttliche Befähigung, die Kraftausstattung von Gott. Und Gott gibt Gnade den Demütigen. Und darum ist es wichtig, Gelegenheiten der Demütigung nicht zu verpassen, sondern uns zu demütigen. Unseren Platz einzunehmen, wo Gott sagt, ja, gut so, mach weiter so. Ich werde dich befähigen. Göttliche Befähigung kommt aus Treue. Nicht im Sinne eines Verdienstes, aber im Sinne einer Vorbereitung und einer Qualifizierung. Und Gott sagt, dem kann ich es geben. Nicht jeder bekommt Gnade. Ich kann mich erinnern, als ich als junger Christ in die Gemeinde kam, die dann mich geprägt hat und wo ich später auch über lange Jahre dann als Pastor gedient habe, als ich in diese Gemeinde kam und Anteil nahm an dem Gemeindeleben, Anteil nahm an dem, was in der Gemeinde passiert ist. Ich sagte ihm eines Tages, was diese Gemeinde braucht, ist ein Kurs für die Neubekehrten. Die Neubekehrten brauchen vernünftige Grundlagen. Die Neubekehrten müssen nicht nur irgendwie hier und da so Bruchstücke aus den Sonntagspredigten sich rausglauben, sondern sie brauchen eine systematische Grundlage. Das fehlt in dieser Gemeinde. Eine Einführung in das christliche Leben. Und dann fing ich an, dafür zu beten. Wenn du anfängst, für eine Sache zu beten, bald wird aus Gebet etwas mehr. Irgendwann, nachdem ich eine Weile für dieses Seminar gebetet hatte, dass das kommen sollte, habe ich die Idee bekommen, ja, bis das soweit ist und bis wir das haben, ich könnte schon mal anfangen, ein bisschen Material zusammenzusammeln, wenn dann derjenige kommt, der dieses Seminar machen wird. Vielleicht kann der meine Notizen gebrauchen, vielleicht kann der mit meinen Sachen was anfangen. Und ich fing an, über Monate, mehr über ein Jahr, fing ich an zu studieren. Was sind die wesentlichen Dinge, die Neubekehrte hören müssen, um einen gesunden Start in ihrem Glaubensleben zu haben? Und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich eine Ader habe zu studieren und so das Lehrmäßige. Und ich habe das zusammengeschrieben und habe daran gearbeitet. Lange, lange Zeit. Und dann war das fertig. Kein Mensch wusste davon. Niemandem habe ich davon erzählt. Und in den nächsten ein, zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, weil es schon so eine Weile her ist, nachdem das Manuskript fertig war, kamen die Ältesten zu mir und haben gesagt, wir haben beschlossen, wir brauchen eine Einführung für die Neubekehrten. Wir brauchen eine Grundlage, die die Neubekehrten alle bekommen, wo alle Neubekehrten durchgehen. Und ich dachte, Halleluja. Meine Ältesten hören auf Gott. Oh, wunderbar. Und dann sagen sie, und wir haben beschlossen, du sollst das machen. Und meine Knie schlotterten. Und ich dachte, nein, Hilfe. Ich habe sowas nie gemacht. Ich kann das nicht. Das ist mir zu groß. Wenn immer du das Gefühl hast, dir wird etwas angeboten, was zu groß ist, sei sehr offen für die Möglichkeit, dass es Gott ist. Als Gott den Mose gesagt hat, ich gebrauche dich, um Pharao auf die Knie zu bringen und mein Volk zu befreien, hat gesagt, Gott, ist alles schön und gut, nimm jemand anders. Kennst du diese Gebete? Herr, hier bin ich, sende meinen Bruder. Und mit zitternden Knien habe ich dann Ja gesagt und habe diesen Kurs begonnen. Und das war für mich eine Riesenüberwindung. Ich hatte solche Ängste. Ich habe Riesenangst gehabt, als junger Christ vor Menschen zu stehen. Riesenängste. Ich hätte gesagt, alle können das. Alle, aber einer nicht. Und das bin ich, das weiß ich. Da habe ich ganz große Gewissheit. Ich habe einen großen Glauben gehabt an meine Begrenzung und an meine Unfähigkeit. Wie manche von euch. Starken Glauben. Alle, aber nicht du. Und ich weiß nicht, ob es der zweite oder dritte Durchgang war. Dieser Kurs ging so immer für 12-14 Abende. Und beim zweiten oder dritten Durchgang ist etwas passiert. Und das hat mein Leben verändert, bis zum heutigen Tage. Ich weiß noch genau, wo ich dort war, in diesem Raum dort. Die ganze Situation ist mir vor Augen. Und ich stand dort und versuchte, diese Dinge zu lehren aus meinem Konzept. Und in einem Augenblick war das so, als wenn etwas aufgeht im Himmel und etwas kam auf mich herab. Ich habe Tage gebraucht, um zu identifizieren, was das ist. Aber als ich es identifiziert hatte und lernte, damit zu gehen, hat das mein ganzes Leben verändert. Es war die Salbung des Heiligen Geistes zu lehren. Vorher habe ich das aus mir selbst heraus gemacht, aber dann kam etwas, was nicht von mir ist, was ich mir nicht angeeignet habe, was ich nicht studiert habe, was ich nicht irgendwo anders mir zusammengesucht habe. Etwas kam und als das auf mich kam, war ich imstande, vor Menschen zu sein und über Stunden ihnen das Wort zu entfalten und sie von einer Wahrheit zur nächsten zu führen und ihnen zu zeigen, warum diese Wahrheit so notwendig ist, um in diese Wahrheit hineinzukommen und wie jene Wahrheit damit noch zusammenhängt und wie das alles in Balance ist und die Menschen zu führen von einer Sache in die nächste, stundenlang und dabei einen ganz klaren Überblick zu haben, wo ich jetzt bin und ich weiß, oh, ich muss nochmal zurück, das war noch nicht stark genug, das war noch nicht deutlich, da müssen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück machen, das müssen wir noch hineinbringen, um das zu verstärken, da müssen wir diesen Gedanken noch herbeifügen. Stundenlang mit Begeisterung, mit großer Dankbarkeit. Wenn Gott dir eine Salbung gibst, wirst du von dieser Salbung leben können. Ob das eine Salbung ist für Geschäftstätigkeiten oder für Fürbitte oder für irgendetwas. Wenn Gott dir eine Salbung gibt, diese Salbung wird dir Bahn machen und schlussendlich wirst du von dieser Salbung leben können. Die Gabe des Herrn bringt dich vor die großen Herren, sagt Sprüche. Wenn du eine Gabe hast, übe sie im Kleinen aus, in Treue. Ob das Lehre ist, ob das prophetisches Singen ist, ob das Fürbitte ist, ob das irgendetwas anderes ist. Übe es da, wo du jetzt bist, im Kleinen aus. Und der Tag wird kommen, wenn du ausharrst und wenn du Gott vertraust und wenn du nicht selber Türen aufmachst und versuchst, irgendwie selber dich zu etablieren, sondern dich abhängig hältst von Gott. Der Tag wird kommen, wo du gerufen wirst und wo deine Möglichkeiten erweitert werden und wo du mit dem, was Gott dir geschenkt hat, hast, mehr Menschen dienen kannst. Der Tag wird kommen. Und alles, was du zu tun hast, dankbar zu hüten, was du bekommen hast und es nicht zu verlieren. Betrübe nicht den Heiligen Geist. Entwickle Freundschaft, entwickle Gemeinschaft, bleibe in Dankbarkeit und ehre den Heiligen Geist, der dir etwas gegeben hat, was immer das auch ist. Ob andere Menschen anerkennen, dass es übernatürlich oder nicht, das spielt keine Rolle. Wenn du es bekommen hast, weißt du, dass es jenseits deiner Möglichkeiten ist, dass es nicht aus dir kommt, nicht aus dem, was du gelernt hast, nicht aus dem, was du für eine Persönlichkeit bist. Es kommt nicht von dir. Du weißt das. Und dafür danke Gott. Und sage, Gott, hilf mir, das nie zu vergessen, dass es ein Geschenk ist, dass du mir das gegeben hast. Und wenn du den Heiligen Geist so ehrst und jedes Mal, wenn er sich zeigt, jedes Mal, wenn er sich manifestiert in deinem Gebetsgeist, in deiner prophetischen Gabe, in deiner Administrationsgabe oder in irgendwelchen anderen Dingen, jedes Mal, wenn der Heilige Geist auf dich kommt und dich gebraucht, sei dankbar. Schätze das, erkenne das an, sag Gott dir alle Ehre, das war jetzt nicht aus mir, sondern es war deine Hilfe und deine Gnade. Und wenn du darin treu bleibst, Gott wird dich erheben, Gott wird dir mehr geben. 2. Timotheus 2, Vers 2 sagt, dass die Treuen fähig sein werden. Das ist ein ganz wichtiger Vers für Gemeindebau. Dort geht es um die Multiplikation, wie das, was dem Apostel Paulus gegeben wurde, wie das weitergehen kann. Und Paulus hat sich investiert in Timotheus. Und Timotheus war ein treuer Diener. Timotheus war ein treues Kind. Paulus sagt, Timotheus hat mir wie ein Kind dem Vater am Evangelium gedient. Philipper 2, 22. Timotheus hat mir gedient wie ein Kind dem Vater. Ein wesentlicher Anteil, um mit deiner Berufung zu kommen. Benutze, was du bekommen hast, um den Kindern Gottes und noch viel mehr den Männern und Frauen Gottes, die Gott gesetzt hat, zu leiten, sie zu unterstützen. Benutze, was du bekommen hast, um Männern Gottes zu dienen. Benutze es, um ihnen zu helfen. Und Gott wird dich segnen. Gott wird dich segnen. Was du von mir empfangen hast, sagt Paulus zu Timotheus, das vertraue treuen Menschen an. Treuen Menschen. Und jetzt kommt das entscheidende Wort. Die fähig sein werden. Bitte achte auf die Zeit. Treue Menschen, das heißt, die sind schon treu. Nicht Menschen, die versprochen haben, eines Tages treu zu werden. Davon gibt es viele. Sondern er soll Ausschau halten nach treuen Menschen. Treue Menschen, das sind die, die sagen, ja, ich komme zum Gebetsabend und dann schaust du und sie sind wirklich da. Das sind treue Menschen. Nicht die am Sonntag noch sagen, ich komme und dann am Freitagabend oder wann immer der Gebetsabend ist, sind sie doch nicht da. Ja, weißt du, es ist was dazwischen gekommen. Und es kann einmal etwas dazwischen kommen. Aber es gibt Leute, bei denen kommt immer etwas dazwischen. Ihr seid so still. Gehöre nicht zu denen. Gehöre zu denen, die Ja sagen, Ja meinen und Ja, das Ja-Wort halten. Sei verfügbar, sei da. Nimm deinen Platz ein, nimm deine Verantwortung und diene und werde nicht müde im Gutes tun. Und Paulus sagt, besonders an den Hausgenossen des Glaubens. Und dieses Gutes tun ist wie ein Säen. Und er sagt, wenn wir fortfahren zu säen, wir werden ernten. Und ein gutes Leben mit Gott kommt aus einer guten Saat, die wir geben. Wir säen mit dem, was wir jetzt haben. Und wir ernten etwas, was Gott uns dann geben wird. Und die treuen Menschen, die fähig sein werden. Zukunft. Sie werden fähig sein. Gott wird ihnen Fähigkeiten geben. Und Gott hat ein Riesenarsenal von Salbungen für Kinderdienst, für Seelsorge, für Evangelisation, für das Prophetische, für Fürbitte, für geschäftsmäßige Angelegenheiten, für Administration. Der Himmel ist voller Salbungen und Befähigungen. Und so wenige werden abgeholt. So wenige von diesen Angeboten werden abgeholt. Und Gott sagt, verpasse nicht deine Berufung, verpasse nicht deine Gelegenheit, verschlafe nicht dein Leben, sondern werde wach, lebe bewusst und sage, ja, ich lerne einen Lebensstil des Gebens, ich lerne einen Lebensstil der Treue, der Beständigkeit, ich werde Fleiß entwickeln, ein Merkmal meines geistlichen Lebens soll Beständigkeit sein, ich werde eine Reihe von Dingen beständig immer wieder tun, ich werde Gott suchen, ich werde im Wort sein, ich werde anbeten, ich werde das Wort hören, ich werde dienen, ich werde diese Dinge in meinem Leben haben. Sorge du dafür, dass du das reichlich in deinem Leben hast und Gott wird dich erheben. Gott wird dich beschenken, Gott wird dir Segnungen geben, Gott wird dir Befähigung geben, Gott wird dir etwas geben, womit du ein größerer Segen sein kannst als zuvor. Und das Schöne ist, das hat nichts mit Bildung zu tun. Das hat nichts damit zu tun, wie intelligent oder was für eine starke Persönlichkeit wir haben. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Je schwächer du dich fühlst, umso besser. Die Schwachen hat Gott erwählt. Die Leute sagen, hey Pastor, darf ich nicht auch mal predigen? Lass die nie predigen, bitte. Sondern Gott zeigt dir Leute und du gehst hin und sagst, wir möchten, dass du mal eine kleine Einladung machst. Was? Ich? Nein, alle, aber nicht ich. Das sind die Richtigen. Denn die werden dann vor Gott ganz